neuen Folge von Offenbart, dem bärtigsten Biblecast im Web. Servus, Simon.
Servus, Lukas. So, jetzt sind die ganzen Bayern haben sich gerade...
Wir können mal so eine Dialekte-Folge machen, wo wir alle unsere Hörer beleidigen, indem wir ihre Dialekte schlecht nachmachen.
Dabei bist du ja eigentlich ziemlich gut mit Dialekten, Lukas. Vor allem so mit Englischen.
Ja, diesen bilde Schotten. Ich mir auch gerne ein, aber deswegen spreche ich auch so selten mit Engländern, damit die das nicht merken.
Ja, also die Deutschen, also ich bin ja immer ganz begeistert, wenn du das machst. Ich denke immer so, ja, der Typ hat Englisch studiert, da lernt man Dialekte.
Alright. Ach ja. Tja, Simon.
Ja, Lukas, wie es ja aussieht, du und ich, wir sind ja quasi in den Zügen jetzt gleich in den nächsten Tagen ein bisschen aufzubrechen. Bei mir, ja, sieht man schon im Hintergrund, dass hier alles voll Gedöns ist, ja, mit Klappspaten und Kartoffelpüree.
Also alles schon geregelt, ja? Scheißen und ja. Fressen.
Richtig.
Du willst wohl in die Walachei aufbrechen, ja?
Ja, tatsächlich. Also sollte das hier jemand hören, dann bin ich gerade aus Polen zurück, wenn mich die Wölfe nicht gefressen haben.
So geil, Simon, in einem Podcast zu sagen, sollte das hier jemand hören. Wenn ihr diese Nachricht hört, dann bin ich schon aus Polen zurück.
Das ist ganz witzig, ich habe gerade nochmal geguckt, es gibt ja 33 Wolfsrudel in Westpolen und wo gehe ich wandern? In Westpolen.
Okay, aber euer Ding ist doch irgendwie, dass ihr möglichst nichts zu essen mitnehmen wollt, habe ich so gehört. Was macht das jetzt mit den Kartoffelflocken da?
Achso, nee, wir nehmen vor allem Trockennahrung, weil das halt leichter ist und trotzdem ist diese Nahrung immer noch in der Summe für 3 Personen 13 Kilo schwer. Wir nehmen kein Wasser mit.
Ach so.
Also wir nehmen jeder eine 1,5 Liter Flasche mit und haben uns einen Wasserfilter bestellt. Product Placement. Ich musste das gerade machen. Das tut mir leid. Es ist wirklich, wenn ihr fürs Campen, ja,
Digga,
nach einem Wasserfilter sucht. Ey, der ist der geilste Scheiß. Ich finde den so gut. Ja,
wirklich, und das kann Sie immer mit der vollen Überzeugung von jemandem sagen, der ihn noch nicht ausprobiert hat.
Das ist nicht ganz richtig. Also ich kenne tatsächlich Leute, die ihn ausprobiert haben. Das ist der Wasserfilter Ultralight Purifier,
ja. Ja,
super. Ultralight Purifier. Es ist der Shit, kostet 64,95 auf Amazon. Absolut geil. Und wenn ich am Montag wieder da bin, Lukas, werde ich wissen, ob es die Bakterien, Viren und Schwebstoffe so gefiltert hat, wie angekündigt.
Also Simon schreibt es dann brav in die Kommentare, gleich unter diese Folge, die ja auch erst an genau diesem Montag online geht. Purify my water.
Ja, wenn ich wiederkomme, ehrlich schreiben, welche Krämpfe ich hatte. Nein, das wird super. Ich bin ganz begeistert von diesem Produkt. Ich freue mich schon. Wir lassen Wasser weg und dadurch...
Ach, schön.
Aber Lukas...
Ja, ich bin auch weg. Ich bin 2 Wochen in Schweden, allerdings erst ab Dienstag. Aber dann haben wir das Abenteuerlager www.abenteuerlager.de für alle, die es interessiert. Das ist immer eine sehr spannende Zeit mit ungefähr 130 Leuten, mit Teilnehmern zwischen 13 und 17 Jahren. Und ich bin sehr gespannt drauf. Das wird sehr cool. Da wir allerdings bis dahin dann unterwegs sind, melden wir uns bei euch in dieser Zeit auf eine etwas andere Weise, aber das erklären wir euch nochmal am Ende der Folge. Vorher liegt vor uns noch das Ende, der Abschluss der Geschichte, die wir letztes Mal aufgegriffen haben, aus dem Markus-Evangelium Kapitel 5. Letztes Mal ging es ja um eine Frau mit Blutfluss.
Genau, und damit schließen wir auch tatsächlich dann heute das Kapitel 5 ab, quasi eine runde Sache.
Ja, 29 Folgen, 5 Kapitel. Wir haben ja jetzt quasi schon über ein halbes Jahr gecastet. Da ist einiges zusammengekommen. Mhm. Und ich würde sagen, wir schauen einfach uns direkt mal das an, was hier steht. Markus 5, die Verse 35 bis 43.
Und als er noch redete, kamen Leute vom Vorsteher der Synagoge und sprachen: Deine Tochter ist gestorben. Was bemühst du weiter den Meister? Jesus aber hörte nicht auf das, was da gesagt wurde, und sprach zu dem Vorsteher: Fürchte dich nicht, glaube nur. Und er ließ niemanden mit sich gehen als Petrus und Jakobus und Johannes, den Bruder des Jakobus. Und sie kamen in das Haus des Vorstehers, und er sah das Getümmel und wie sehr sie weinten und heulten. Und er ging hinein und sprach zu ihnen: Was lernt ihr und weint ihr? Das Kind ist nicht gestorben, sondern es schläft. Und sie verlachten ihn. Er aber trieb sie alle hinaus und nahm mit sich den Vater des Kindes und die Mutter und die bei ihm waren und ging hinein, wo das Kind lag. Und er ergriff das Kind bei der Hand und sprach zu ihm: Talitha kum! Das heißt, übersetzt: Mädchen, ich sage dir, steh auf. Und sogleich stand das Mädchen auf und ging umher. Es war aber 12 Jahre alt und sie entsetzten sich sogleich über die Maßen. Und er gebot ihnen streng, dass es niemand wissen sollte und sagte, sie sollten ihr zu essen geben.
Gib dir was zu fressen heute. Also, ein kurzes Recap von der letzten Woche. Der Vorsteher der Synagoge läuft zu Jesus ans Meer, der gerade aus seinem Boot gestiegen ist, kam von der anderen Seite, wo er den braven Verrückten verabschiedet hat und bittet um Hilfe, weil seine Tochter in den letzten Zügen liegt. Und zwischendurch kommt dann diese Frau in der Menge und wird vom Blutfluss geheilt und wird wieder gesund aufgrund ihres Glaubens. Und in dem Moment, als Jesus noch mit ihr spricht und sagt, geh hin in Frieden und sei gesund von deiner Plage, kommen schon die Leute vom Vorsteher. Dann können wir sich so richtig vorstellen, die Szene, wie sie dann so dazu eilen und sagen, hey, deine Tochter ist gestorben. Ja, lass den Jesus mal in Ruhe. Der hat genug zu tun.
Das ist natürlich auch eine tolle Botschaft, die man so hören will. Ich stelle mir das so ein bisschen vor, dass der Vorsteher sich auch schon in dieser Situation mit der blutflüssigen Frau dachte, Junge, ja. Die Uhr tickt. Ja, und da muss man ja auch so ein bisschen reingehen, ne? Solche Szenen sind immer so kurz beschrieben. Ich kann mir so ein bisschen vorstellen, wie der Jesus dann so sich zu der Frau umgedreht hat und sie die Hand genommen hat, ja, und dann haben sie noch geplauscht, so alles sehr entspannt und sehr zeitaufwendig, ja, und der Synagogenvorsteher ist ja natürlich auch höflich und ist halt der Meister, ja, und da will er jetzt ihn auch nicht reinfunken. Aber ihnen haben natürlich die glühenden Kohlen unterm Arsch gehangen und dann kommen die an.
Ja, und vor allem kommen sie halt auch so an mit so einem Vorwurf, ja. Also nicht so nach dem Motto, hey, weißt du was, es ist wirklich traurige Gewissheit, deine Tochter ist jetzt tot, sondern hey, stör den Meister doch nicht. Deine Tochter ist eh tot, was fällt dir eigentlich ein?
Ja, und das ist so unglaublich unnett.
Also, das hast du gut gesagt, Simon. Unnett. Ja. Könnte auch gefühllos sagen, brutal.
Gemein.
Das sind halt seine Leute, ne? Die Leute vom Vorsteher der Synagoge. So sind die drauf.
Ja. Eigentlich bis heute ja auch kein großer Unterschied, ja. Also, Gemeindeleiter sind ja gemeinhin auch die da oben, ja. Kennt man ja auch aus der Politik, die da oben, die machen nix.
Ach, du meinst also, die Leute vom Vorsteher der Synagoge, die sind eigentlich mal froh, dass sie ihm mal eine Ansage machen können, nachdem der ihnen immer sonst
eine Ansage macht.
Irgendwie aufs Dach steigt.
Naja, ja, also ich würde es jetzt nicht so drastisch betreiben. Also ich weiß auch nicht, was denen ins Gehirn geschissen hat, dass sie so bösartig zu ihnen sind. Ich meine, der Vorsteher der Synagoge, ich kann mir das auch vorstellen, ne? Also der bricht wahrscheinlich jetzt auch einfach mal zusammen.
Ja.
Der fällt jetzt auch einfach wahrscheinlich in den Staub und ich weiß nicht, wenn er so richtig Hardliner ist, dann zerreißt er sich gerade die Klamotten, ja. Und bedeckt sich mit dem Mist, der da in der Gegend rumliegt.
Guck mal, das ist so schön, weil die Leute vom Vorsteher der Synagoge machen genau das, was man mit Autoritäten macht. Ja, also man beschützt sie. Ja, bemühe doch nicht den Meister. Dabei verstehen sie völlig Mist, warum Jesus überhaupt da ist, ne? Weil Jesus ist sich ja eben gerade nicht zu schade, sich von einer blutflüssigen Frau anfassen zu lassen. Und er ist sich nicht zu schade, dahin zu gehen, wo es weh tut und wo Menschen leiden. Und er heilt auch diesen Besessenen in einer Region, für die er gar nicht zuständig wäre, hä? Als jüdischer Rabbi. Da kommt er gerade her. Und es ist eigentlich genau sein Ding. Es ist genau sein Ding, zu der gestorbenen Tochter zu gehen. Und eben nicht gerade so, dass man sagen müsste, nee, lieber nicht Jesus damit belästigen. Das ist vielleicht auch metaphorisch dafür da, dass man eben mal sieht, also auch mit Gott wird ja häufig so umgegangen nach dem Motto, nicht, dass wir Gott aufwecken, ja, oder stören. Bete mal lieber nur im Notfall, ja, nach dem Motto, das muss schon ganz dringend sein, damit dein Anliegen vor Gott überhaupt Gehör finden sollte. Und jammer nicht so viel rum in deinen Gebeten.
Ja, weil Gott ist ja busy, wissen wir doch alle. Gott hat doch genug zu tun. Den Satz habe ich tatsächlich auch schon ganz oft gehört. Ja.
Ja.
Ja, also ich bin ja jetzt eine ganz kleine Wurst. Jetzt, also wenn ich jetzt zu Gott gehe, das ist ja schon ein bisschen übertrieben. Ne? Also da bin ich ja lieber mit meinem Leid allein.
Ja, aber guck mal, das ist halt, und das ist das Schöne an Jesus. Jesus ist halt nicht irgendwie der abstrakte Gott in den Wolken, sondern Jesus ist der Gott, der Mensch geworden ist, damit er eben genau in solchen Momenten zeigen kann, wie Gott ist, dass er eben sich nicht zu schade ist, dahin zu gehen, wo die Leute leiden und Verlust haben, dass er eben nicht zu groß ist.
Und dann der Jesus, ja, als hört natürlich die Situation, weil Jesus hört irgendwie immer alles, ja, und macht so einen geilen rhetorischen Kniff, ja. Also jeder Rhetoriker sagt sich an dieser Stelle, Zucker, ja.
Ja.
Ja, da geht er zu dem Vorsteher und sagt so, Dicker, fürchte dich nicht, glaube nur. Und warum ist das ein geiler rhetorischer Kniff? Weil er gerade noch zu der Schnitte gesagt hat. Richtig gut.
Ja.
Ja, quasi wie so eine, hier lernst du was, Kollege, du musst auch glauben, ja, dann läuft es. Und ich denke, ohne jetzt die Geschichte weiter vorzugreifen, ich denke aber, der Vorsteher hat also Jesus geglaubt und hat sich wahrscheinlich dann gesagt, okay, das läuft, das wird
he
super.
He did it once, he will do it again.
Ja. Macht Jesus mal zweimal Sache. Das Gleiche?
Ja, das ist spannend. Wir haben auch einen anderen Anknüpfungspunkt, ne? Jesus sagt in 34, meine Tochter, dein Glaube hat dich gesund gemacht. Und jetzt sagen in 35 die Leute des Vorstehers, deine Tochter ist gestorben. Das ist kein Zufall, dass diese beiden Begriffe einander begegnen, weil Jesus hätte sie ja auch Frau nennen können, wie das üblich gewesen wäre, ne? Oder was auch immer. Er hätte auch mein Kind sagen können, aber er sagt meine Tochter. Und damit haben wir eine ganz enge Verknüpfung hier an diesen Stellen.
Das ist wahr.
Also die Geschichte wird nicht umsonst unterbrochen.
Quasi hatte den rhetorischen Kniff vorgegriffen.
Ja. Also, es geht hier also auch ein bisschen darum, wie damit umzugehen ist, wenn tatsächlich Wunder passieren, die man erleben kann. Also, die dienen eben der Stärkung des Glaubens. Ja. Ich glaube, der Synagogenvorsteher kann jetzt besser darauf vertrauen, immer noch schwer, aber besser darauf vertrauen, dass Jesus was tun kann, weil er eben das bei einem anderen gesehen hat.
Kommt man vielleicht sogar ein bisschen in diese Prädestinationslehrenfrage. Wenn es nicht diese blutflüssige Frau gegeben hätte, wäre dann überhaupt diese folgende Heilung möglich gewesen oder Wiederauferstehung.
Ja, also daran das kann man halte sich jetzt immer für eine
ich möchte das jetzt nicht mal.
Doofe Spekulation, ja, weil es ja, ist so, wie es
gestern
ist
erst so ein
und so ein rein menschliches Rumgedeutel daran bringt, glaube ich, nicht weiter.
Ja,
aber Jesus sagt, recht. In diesem Kontext fürchte dich nicht, glaube nur. Ne? Also Jesus ist nicht so ein Typ, wie es manchmal leider vorkommt, der so schroff sagt, naja, wenn du nur richtig glaubst, wird es schon, sondern er sagt es mit der Autorität dessen, der gerade eine Frau geheilt hat. Ja, als der sagt er das, finde ich nochmal wichtig zu unterscheiden. Es ist hier nicht so ein einfaches Vertrösten, na, das wird schon, Gott macht es bestimmt irgendwie und dann lässt du den, der leidet, alleine. Sondern Jesus sagt, pass auf, ich bin der, der geheilt hat und ich komme jetzt mit, fürchte dich nicht, ich bin da. Und das ist nochmal eine ganz andere Nummer.
Mhm, das ist wahr.
Okay, und er bricht auf. Er ließ niemanden mit sich gehen als Petrus und Jakobus und Johannes, den Bruder des Jakobus.
Sperrig geschrieben. Ja, es sind also drei. Man denkt ja mal, also weil es so drüber fließt, dann denkt man sich so, ah ja, vier. Nee, es sind drei. Warum denn jetzt Petrus und die Donnerbrüder?
Naja, Petrus ist ja irgendwie eine der zentralen Figuren. Er taucht ja immer wieder noch später auch in Markus 8, erkennt als erstes, dass Jesus der von Gott Auserwählte ist. Ne, der ist also irgendwie eine wichtige Person für den Kreis der Zwölf, auch dann nach der Auferstehung. Und Jakobus und Johannes sind ja auch so the man, die irgendwie sich für was Wichtiges halten und so. Also es sind irgendwie schon so, ja, vielleicht so Leitungsführungspersönlichkeiten. Aber Johannes wird wieder gedisst, ja? Das ist wieder der Bruder des Jakobus.
Ja.
Wie schon vorher.
Stimmt. Ja, der Markus hat da nicht so viel den Johannes Chancen gegeben. Ja. Naja, wie dem auch sei.
Okay, aber ist erstmal gut zu wissen, das sind die, und später können wir auch beobachten, wie sie mit ihrem Glauben weiter umgehen. Die werden ja immer wieder genannt und hier ist eine Szene, in der sie etwas Krasses erleben. So, das kann man einfach jetzt mal in Blick nehmen, dass die das jetzt mitbekommen als Besondere. Und Jesus sagt nicht, ey, da ist ein Mädel gestorben, holt eure Smartphones, wir gehen mit 20 Mann da rein und filmen alles, sondern er nimmt halt nur ein paar mit. Und das ist ein Prinzip, das Gott anwendet, dass er bestimmte Menschen auswählt und mit ihnen Wege geht. Und die Menschen erzählen dann davon. Ne? Petrus, Jakobus und Johannes sind wichtige Zeugen gewesen von dem, was Gott getan hat und haben es weitererzählt. Gott hat nicht ein großes Video gedreht oder es allen Menschen offenbart, sondern er hat einzelne Leute mit eingeweiht. In diesem Fall halt diese Jünger.
Das führt mich so ein bisschen zu einer Sache. Da sagte mal jemand zu mir, ja, ihr Christen mit euren Wundern, wenn die denn passieren, warum gibt's denn da keine Aufzeichnungen von? Und ich habe so ein bisschen, also großschleuzig, glaube ich, damals gesagt, ja, weil es halt nicht jeden was angeht. Aber ich habe manchmal, so würde ich sagen, es geht vielleicht nicht jeden was an, ist vielleicht falsch, aber ich würde schon sagen, Gott, ja, will halt auch Offenbarung jetzt nicht als Medienspektakel haben, sondern es trifft halt einzelne Menschen.
Weil es dann ja auch nicht ankommt, ja. Dann nimmst du das wieder auseinandergenommen und hinterfragt und hin und her. Aber Gott will halt nicht an Leuten vorbei handeln, sondern er handelt durch Leute. So, das ist das Prinzip, mit dem er arbeitet. Deswegen ist ja auch Jesus Mensch, und nicht einfach irgend so ein Flugwesen oder irgend sowas, sondern richtig Mensch, weil Gott durch Menschen handelt, in Jesus in besonderer Weise, aber dann eben auch in den Jüngern. Ich habe gerade angefangen, ein Buch zu lesen aus der neutestamentlichen Wissenschaft von Richard Borkham, Jesus and the Eyewitnesses. Geht gerade erst los, bin noch nicht ganz firm da drin, aber ist sehr spannend. Er geht davon aus, dass den Evangelien als im Wesentlichen auf Augenzeugenberichten zurückgehenden Schriften ein viel größeres Gewicht noch zukommt, auch historisch, als das gemeinhin in der neutestamentlichen Wissenschaft im Moment angenommen wird. Muss ich noch ein bisschen reinlesen, aber das geht genau in diese Richtung. Ne? Petrus, Jakobus und Johannes sind die Leute, die es mit ihren eigenen Augen sehen sollen.
Ja.
Gut, dann kamen sie in das Haus des Vorstehers.
Genau, und da ist dann erstmal ein Riesenelend. Also die ganze Familie ist wahrscheinlich zusammengekommen, Onkel, Tanten, Schwestern, Brüder, Vater, Mutter, Opa, Mutter, Oma, ja, die ganzen Leute. Und
ist natürlich ein
völliges Drama. So, alle sind tot und jetzt, also nicht alle sind tot, die Tochter ist gestorben. Und wie das halt im Nahen Osten auch so ist, und das muss ich mal ganz positiv sagen, da können wir uns alle eine Scheibe von abschneiden, die sind einfach krass emotional, muss ich auch wieder mal kurz was sagen. Ein Freund von mir, mit dem ich viel zu wenig Zeit verbringe, muss ich dummerweise sagen, weil weiß auch nicht, warum ich so bin doof, der ist Bashir, ja. Und er kommt aus Palästina und ist so ein richtiger Araber, ja. Der ist immer so unfassbar emotional, so toll, wenn er sich freut, dann quietscht seine Stimme. Man muss sich aber jetzt einen 1,90 Meter großen Typen vorstellen, der so ist. Das ist so toll. Das ist einfach, da geht was, ja. Der fässt auch einfach die Leute an, wenn er sie umarmt und das ist einfach so extrem, so bam, ja. Und wenn die trauern, dann ist das halt auch krass. Und da müssten wir eigentlich auch mal so ein bisschen sein, finde ich, dass wir unsere Emotionen auch mal so zum Ausdruck bringen. Ja, hier passiert es gerade. Und das ist wirklich ein riesiges Drama. Man stellt sich ja auch noch vor, der Synagogenvorsteher ist da. Ja, und er sagt, Jesus ist da. Alles klar, Leute, ich bin gleich zurück. Und dann kommen die nicht und dann stirbt sie. Ja. Es ist in die Fresse.
Ja, und Jesus ging hinein und sprach zu ihnen, was lärmt und weint ihr? Was seid ihr so laut? Und was wird hier so viel geflennt? Das Kind ist nicht gestorben, sondern es schläft.
Das ist doch so ein Ding, wie wenn Kinder denken, die Katze am Straßenrand schläft. Ne?
Sie schläft nur, ja.
Ja, das ist so ein bisschen so unfassbar naiv, der Satz. Also, wenn man jetzt nicht Jesus wäre. Aber ne, die nehmen das ja auch so auf. Die lachen ihn dann einfach krass aus. Und ich glaube, das ist dann nicht so ein, alle sind plötzlich fröhlich, das ist eher so ein zynisches Lachen. Und dann treibt er sie aber auch alle hinaus, die lassen sich auch hinaustreiben, weiß man nicht, wahrscheinlich, weil sie sich denken, der Jesus, der macht so sein Zeug. Und dann nimmt er also die Vater und die Mutter mit und die bei ihm waren, das heißt
die drei Jungs, ne?
Die drei Boys, genau. Und dann gingen sie hinein, wo das Kind lag. So, also das Kind liegt wahrscheinlich in einem Nebenraum, wenn es dann Nebenraum ist, ja. Und da stehen sie jetzt also zu sechst, das Kind ist tot und Jesus geht smart aufs Kind zu. Und nimmt's bei der Hand und dann macht er Zalika Kum. Also für mich ist es immer so ein bisschen, wenn ich die Stelle lese und bevor dann steht, das heißt übersetzt, dann denke ich halt immer so, was ist das für ein Voodoo-Spruch? Ja gut, warum macht das Luther so?
Nee, Luther macht das nicht, das macht Markus.
Markus?
Markus schreibt auf Griechisch, in griechischen Buchstaben schreibt er Talita Kum. Und das ist aber eigentlich aramäisch.
Okay, genau, aramäisch. Aber warum macht das Markus jetzt mal? Gibt es da einen Grund?
Tja, das ist eine gute Frage. Also man würde jetzt so neutestamentlich mal sagen, das ist ja relativ wahrscheinlich, dass jemand das mitgehört hat und es halt so weitererzählt hat und es sich in diese Tradition, dass es weitererzählt wurde, irgendwie eingeschlichen hat, dass man das halt immer miterzählt hat.
Oder weil es so ein krasser Satz ist, ne? Irgendwie alle stehen da, denken sich so, okay, das Kind ist jetzt auch schon blass und irgendwie ist das alles schon irgendwie oll. Und dann geht Jesus hin und sagt so, Mädel, steh auf. Das ist bestimmt richtig krass. Also ich glaube, voll so ein Ding, ne? Was ja auch so, da knistert die Luft, weil alle sind so völlig so, what the fuck? Und das ist ja schon geil, Talita Kum. Das ist ja schon so ein wie so ein Kampfspruch, ja.
Vom Klang her meinst du?
So eine Parole, ja. Das geht einfach richtig weg. Bäm. Talita Kum.
Ja, es ist halt, nicht? Kum heißt halt aufstehen, ne. Und das ist halt so sehr knapp. Mädchen, aufstehen. Also, ne, die Luther-Übersetzung macht das ein bisschen ausführlich hier mit Markus. Mädchen, ich sage dir, steh auf. Aber eigentlich hebräisch, ne, oder aramäisch. Mädchen, aufstehen. Also, es ist quasi morgens, ja. Wenn du so im Bett liegst und, nein, Mama, ich will doch nicht. Wie immer, aufstehen. Nein! Ja. Aber das ist ein braves Mädchen, denn sogleich stand es auf und ging umher.
Dann geht's ja also umher.
Ist auch ein bisschen abgefahren, oder? Das Mädchen steht irgendwie und läuft durch die Gegend.
Hä? Hast du eigentlich gecheckt, was gerade mit dir passiert ist? Du warst tot.
Ja. Ja. Naja, oder ist es irgendwie so, soll wahrscheinlich einfach darauf hindeuten, dass sie offensichtlich ganz gesund ist.
Ja, genau. Und die sehen ja auch alle, also die läuft umher, ist offensichtlich richtig am Leben. Jesus, nicht wie bei diesen komischen, wie diese Hangover-Filme, wo sie dann diese ganzen komatös liegenden Leute dann mit Sonnenbrillen in irgendwelche Autos setzen und so tun, als wären sie irgendwie wach. Sondern die hat sich tatsächlich bewegt. So. Und dann war das Kind auch noch 12. Ich weiß nicht, warum das jetzt so total wichtig ist, schon wieder.
Also ich habe da so eine Vermutung.
Na, erzähl doch mal.
Na, mir ist aufgefallen, dass wir in Vers 25 in der Geschichte mit der Frau mit dem Blutfluss lesen, dass sie den Blutfluss seit 12 Jahren hatte. Also wir haben eine Frau, die 12 Jahre lang, wow, wir haben eine Frau, die 12 Jahre lang an einer Krankheit leidet und wir haben ein Mädchen, das mit 12 Jahren stirbt.
Ja, du bist ein Zahlenfuchs. Daran erkennt man deinen theologischen Unterbau.
Ich möchte jetzt nicht in diesem Podcast über meinen Unterbau diskutieren. Und ich bin auch kein Zahlenfuchs, Simon.
Aber ist schon schön. Also du siehst da Sachen, mein Freund.
Die Frage ist aber trotzdem, was bedeutet das, ne?
Also wenn ich jetzt, also ich habe schon wieder eine Filmidee, aber das ist schon wieder so völlig Banane. Ja,
Ja,
ist auch egal. Nee, das ist dumm. Das war auch gar nicht so gut. Ich erzähle es. Wenn sie es mal wissen möchte, was ich mir dachte, dann in die Kommentare, dann schreibe ich es gerne auf.
Ja, genau, unter dem Hashtag Simons Bullshit. So, was bedeutet das jetzt? Also, die Frau hatte 12 Jahre Blutfluss, das Mädchen ist 12 Jahre alt.
Es gibt einen Zusammenhang.
Naja, das einen Zusammenhang gibt, hatten wir ja schon, ne? Das eine war der Name, die Bezeichnung mit der Tochter und das andere ist diese Zahl hier.
Komm, gib mit mir.
Also, ich würde einmal sagen, in dem ersten Fall ist es ja eine langfristige Krankheit. 12 Jahre lang, ziemlich krass, haben wir letztes Mal besprochen. Und in diesem Fall hier ist das Mädchen ja recht jung, hat das Leben noch vor sich und so weiter und so fort. Noch keine lange Krankheit und stirbt trotzdem nach 12 Jahren Leben. Sagt vielleicht was ein bisschen darauf aus, also für die erste Geschichte macht Hoffnung darauf, dass man auch wenn man seit 12 Jahren krank ist und nichts geholfen hat, dass immer noch was gehen kann, dass Gott immer noch heilen kann. Aber es liegt dann eben in seiner Hand und nicht in meiner. Und das andere... Oh Mann, das ist ganz schön schwierig.
Ja, ich bin auch sehr gespannt, was du gleich sagst.
Das ist so ein bisschen so wie der Kommentar zu der Geschichte von der Frau oben. Die Frau wird durch ihren Glauben gerettet, ne? Also durch ihren Glauben geht ihre Krankheit weg. Und Jesus sagt, dein Glaube hat dich gesund gemacht, geh hin in Frieden und sei gesund von deiner Plage. Das ist ja erstmal eine körperliche Sache. Also der Glaube ist was Innerliches, aber der Frieden und das Gesundsein, das ist so eher was, also das Gesundsein ist in jedem Fall was Körperliches. Und jetzt haben wir hier dieses Mädchen und es stirbt halt komplett so. Also hat nichts mit Gesundsein zu tun in dem Fall. Und wenn sie jetzt wieder ans Leben kommt, nach 12 Jahren, dann ist das fast so wie der Kommentar zu der obigen Stelle, dass dieses Gesundwerden nach 12 Jahren ein Zeichen ist aufs Leben. Ja, nicht nur darauf, dass das Leben dann unter körperlich guten Voraussetzungen abläuft, sondern eben auch darauf, dass dieses Leben irgendwie weitergeht. In diesem Fall ist eben das 12 Jahre alte Mädchen, also 12 ist ja auch die Zahl der Fülle im hebräischen Denken, also ne, das einfach viel bedeutet, auch wenn sie erst 12 Jahre alt ist, könnte metaphorisch gemeint sein in dem Sinne, dass auch nach einem Leben ohne Krankheit und so weiter irgendwann der Tod kommt, aber eben auch irgendwann die Auferstehung kommt. Das kann man erst verstehen, wenn man die Geschichte mit Jesus am Kreuz gelesen hat und mit seiner Auferstehung in Markus 15 und 16. Vielleicht ist es so gemeint, so als Bild.
Was ich, ja, wenn ich diese Stelle so lese, aber grundsätzlich empfinde, ist, dass hier wirklich auch einfach gezeigt wird, dass halt er so mächtig ist, dass er den Tod überwinden kann. Vielleicht ist das eine flache Aussage.
Naja, das wird auf jeden Fall hier gezeigt. Das gab es ja vorher noch nicht, ne?
Genau, first time, würde ich sagen.
Also es ist jetzt das erste Mal, dass Jesus so richtig den Tod besiegt vor aller Augen.
Genau, der hat jetzt nach dem Sturm, hat er nochmal einen draufgesetzt. Und Um das kurz noch zu Ende zu fassen, bevor wir jetzt hier ins Reden kommen, ne, und sie entsetzten sich sogleich über alle Maßen, was ja irgendwie total klar ist, dass sich alle entsetzt haben, weil meine Herren so, was ein bisschen komisch ist, also muss ja eine Geschichte sein, da war ja Markus jetzt nicht dabei, also der Autor, so, was ich nur sagen, weiß nicht, manche regen sich ja über sowas auf, er hat jetzt nicht durchs Fenster geguckt, so, und dann gebot er ihnen streng, dass davon niemand wissen sollte, ja. So. Und dann soll es zu essen geben. Das ist total geil. Also das zum Essen geben finde ich auch super. Wahrscheinlich, weil der Herstellungsakt des Körpers wahrscheinlich auch auf so eine physikalische Weise dann passiert und so eine Regeneration wahrscheinlich extrem viel Energie braucht. Ja, dann gibt dem Kind zu essen. Ja, das hat wahrscheinlich jetzt richtig reingeknallt. Ja, aber was richtig witzig ist, Jesus sagt ja, das Kind schläft nur, treibt alle hinaus. Ja, und die einzigen, die wissen, dass das Kind nicht nur geschlafen hat, also de facto das wissen können, sind ja dann nur die Anwesenden, also Vater, Mutter und die drei Boys.
Ja.
Und er hat damit dieses Wunder verschleiert. Mhm. Und da ist ja wieder dieses Ding, wo ich vorhin sagte, es geht halt einfach mal nicht jeden was an. Ja, ja. Es geht halt nur die Familie was an. Später werden die sich wahrscheinlich auch gedacht haben, jetzt können wir das auch keinem mehr erzählen, weil Jesus hat ja gesagt, die pennt, ja. Und dann ist das irgendwie, das Kind hat wahrscheinlich gar nicht gecheckt, was passiert ist, weil wahrscheinlich im Fieber.
Ja, du meinst also, allen anderen hat er gesagt, sie schläft nur und die werden das jetzt interpretieren, wenn sie wieder rauskommen. Ach, er hatte tatsächlich recht. Er hat gar keiner so richtig nachgeguckt. Okay.
Ja.
Aber in Wirklichkeit war sie tatsächlich tot.
Ja. Mhm. So, und das hat er dieses Ding einfach verschleiert. Und da ist halt so dieser Punkt, dass diese ganze Wundersache ist halt was ganz Intimes. Ein Wunder, das ist so meine persönliche Interpretation, dass ein Wunder ein intimes Erlebnis ist zwischen Gott und Mensch. Und deswegen einfach so, es nicht die Regel ist, dass es auf einer Bühne passiert oder im Fernsehen, sondern es ist passiert halt, weil Menschen halt ganz fest glauben oder in der Beziehung zu Gott stehen oder diesen unmittelbaren Kontakt mit Jesus haben.
Naja, es passiert halt, weil Jesus es tun möchte. Ne? Also die Menschen machen ja nicht mehr, als ihn zu bitten. So, also genau, es liegt eben nicht in der Hand des Menschen, sondern mehr in der Hand Gottes. Ja.
Genau. Und weißt du, Lukas, da ist halt so die Sache, was heißt das für mich? Ja, ich kann jetzt natürlich hier ganz viele schöne Sachen rauslesen und ich finde es echt toll, dass Jesus das so gemacht hat und dieser ganze Style und das Recht, dass es auch so viele Analogien zu der blutflüssigen Frau gibt und dann eben das Mädchen wird auferweckt und er vertuscht es so smart und Petrus und Johannes und Jakobus haben es gesehen. Ja, Petrus. Er weckt ja später dann in der Apostelgeschichte Kapitel 9. glaube ich. Er weckt ja auch eine Frau wieder und er sagt ja sowas ähnliches. Also er betet dann. Ne? Er sitzt sich ja, kniet sich ja dann neben das Bett, betet und dann stellt er fest, oh, die ist ja am Leben. Und sehr geil, er benutzt ja dann auch so die Wörter hier so, ja Tabitha, steh auf. Also wahrscheinlich sagt er sowas ähnliches dann, weil er sich so denkt, na Jesus hat das ja damals auch so gemacht. Hat dann auch geklappt. So. Und
genau, na, er sagt genau das. Er sagt, Tabitha, steh auf. Und das hat witzigerweise einen ähnlichen Klang. Und wenn ich das richtig sehe, ich habe hier mal mein griechisches Neues Testament liegen, haben Leute deswegen in Markus 5 den Text korrigiert und statt Talita cum, ja, Mädchen steh auf, haben sie geschrieben Tabitha cum, Tabitha steh auf.
Weißt du,
weil es schon viel Ähnlichkeit gestorben hat, die beiden Stellen. Ja, richtig gut bemerkt von dir. Apostelgeschichte 9 wird das mit Petrus erzählt. Und Jesus macht es ihm hier vor. Ja, er sieht es hier und er zieht es in Apostelgeschichte 9 genauso durch. Er zieht es
halt auch krass durch.
Heftig.
Und das ist natürlich, man muss halt eine Sache mal sagen, das ist echt, finde ich fast nicht von der Hand zu weisen, der Petrus, der hat das wirklich felsenfest geglaubt. Also als er damals dann in der Apostelgeschichte dahin gegangen ist, hat er sich gesagt, also Jesus, Digga, ich mach das jetzt, weil du hast das auch gemacht. Ich habe das gesehen, ich mach das jetzt auch. Ich mache das genauso. Ich werde beten. Also du hast nicht gebetet, aber ich rede halt mit dir. Wahrscheinlich hat er mit Jesus geredet und meinte so, Digga, das wird jetzt hier, was? Und dann hat er das gemacht. Das ist der Shit. Und was ich also aus dieser Sache mitnehme, ist auch in Zusammenhang zur letzten Woche, wo ich halt gesagt habe, ich bin mit dem Glauben einfach auch so ein Lappen, ja, zeigt mir einfach vieles daran, wie der Glaube an Gott bei uns ist im Leben oder wie der im persönlichen, alltäglichen Leben ist, ist bei mir auf jeden Fall so, dass ich wirklich selten bete im Moment und wirklich selten Bibel lese. Und warum mache ich das eigentlich nicht? Weil ich so viel zu tun habe. Ja. Und für mich heißt das einfach, wenn ich jetzt zum Beispiel mit den beiden Typen nach Polen fahre zum Wandern, dann warum setze ich mich nicht mit den abends hin? Wir haben jetzt auch einen Wein noch mitgenommen, wollten sie haben. und bete mit denen zusammen. So. Machen wir mal ab, mal, ja. Warum denn eigentlich nicht, Junge? Das ist natürlich so ein bisschen, da bist du ein bisschen der ESO-Freak, ja, weil, die beiden sind auch Christen und so, ist auch alles kein Ding. Aber das ist halt auch irgendwie nicht üblich. Und da ist man vielleicht auch so ein bisschen so ein komischer Vogel, aber ich glaube, wenn ich denen das ernsthaft sage, dann finden die das geil. Und das ist etwas, was ich gerne wieder in meinen Alltag haben möchte. Ich kenne das noch von, ich bin jetzt in so einem Redeschluss, darf ich weiterreden?
Ja.
Eins noch, pass auf, eins noch. Ja, WG-Feier, ja, vor ein paar Jahren, da war ich auf eine WG-Feier eingeladen, waren irgendwie 80 Leute da und da gab es ein Buffet im Wesentlichen und der WG-Typ hat halt gesagt, so, ich weiß, es glauben hier nicht alle an Gott, ist mir aber scheißegal, ich möchte für das Essen jetzt noch beten. Und das hat die Leute halt total berührt. Also ne, muss man ja sagen, in Berlin 5% Kirchenzugehörigkeit, kannst du dir vorstellen, die Leute glauben hier eigentlich nicht an Gott, deswegen waren die meisten wahrscheinlich nicht Christen und nicht gläubig. Aber das hat die Leute halt berührt, weil das gelebter Glaube ist. Und da muss man sich selber die Frage stellen, stelle ich mir die Frage, will ich diesen Glauben überhaupt leben? Ja, und da geht es jetzt nicht darum, dass ich losrenne und Leute heile oder Leute evangelisiere. Darum geht es nicht. Sondern es geht um meinen persönlichen Glauben. Und wenn ich den halt habe, dann möchte ich den zum Ausdruck bringen. Und das sagt mir diese Geschichte. Junge, bring deinen Glauben verdammt nochmal zum Ausdruck. Das mache ich.
So wie Petrus das dann getan hat, meinst du?
Genau.
Ja, also ich finde es schön, es endet ja eben, er gebot ihn streng, dass niemand das wissen sollte. Das macht er ja laut Markus immer mal wieder. Und wie du es gesagt hast, es geht eben nicht darum, dass es jetzt hier irgendwie allen bekannt gemacht werden sollte. Witzigerweise wird es das, indem es einfach mal ins Markus-Evangelium reingeschrieben wird. Spricht dafür, dass Petrus, Jakobus und Johannes nicht die Klappe gehalten haben. Am Ende nicht die Klappe gehalten haben, als klar wurde, worauf es hinausläuft, durch Jesu Tod. Deswegen Markus Evangelium immer mit Kapitel 15 und 16 mit Tod und Auferstehung zusammenlesen. Und er sagte, sie sollten ihr zu essen geben. Also es gibt was Wichtigeres, als sich um Wunder zu drehen. Das Wichtige ist, wenn es Gott getan hat, ja dann das Leben weiterleben. Und eben in dem Bewusstsein, dass er damit was Wunderbares getan hat und aber nicht dabei stehen bleiben und nicht immer wieder das Wunder als Wunder irgendwie untersuchen und dann rumdoktoren und darüber diskutieren, ob das jetzt wirklich ein Wunder war oder nicht, sondern dann geht's halt darum, einfach, jetzt wird's Zeit, was zu essen. Jetzt geht's darum, den Alltag zu bestreiten.
Ja, genau. Und das ist echt spannend. Und
was wolltest du sagen?
Ach ja, nö, ich glaube, da würde ich mich nur wiederholen. Ich habe ja alles gesagt.
Alles klar. Du hast auf jeden Fall, hast du definitiv alles gesagt. Selten so umfassend. Alltag ist ein gutes Stichwort, weil wir gehen ja jetzt eben in den Nicht-Alltag, bisschen in die Ferienzeit. Deswegen machen wir das folgendermaßen. Kommende Woche erscheint Offenbart in einer kurzen Mini-Version. Wir haben ein bisschen was Besonderes für euch vorbereitet. Freuen uns, wenn ihr euch da reinhört und dann wird es ein bisschen interaktiv. Wir hoffen, dass ihr Bock darauf habt und euch beteiligt auf unserer Seite und in den sozialen Medien. Und wir sind dann die Woche drauf, das ist dann der 28. nicht online. Das heißt, in dieser Zeit könnt ihr euch mit dem beschäftigen, was wir am 21. so posten. Und wir hören uns das nächste Mal wieder, oder ihr hört uns, am 4. September.
Ja, am 4. September sind wir quasi wieder zurück aus der, in Anführungsstrichen, würde ich mal sagen, Sommerpause. Ja, dann könnt ihr auch in den sozialen Medien ausrasten und sagen, der Podcast ist wieder da.
Genau, da hoffen wir natürlich sehr drauf. Genau. Also das heißt also, wir hören uns am 21. kommende Woche Montag nochmal ganz kurz und dann erst wieder am 4. September. Bleibt uns treu. Denkt an uns, wir denken an euch, wir beten für euch und freuen uns, dass ihr am Start seid.
Auf jeden Fall und vielen Dank für die bisher hier alle, die Kommentare und die unterstützenden Worte und auch diese ermutigenden Sachen, wenn Leute sagen, mir hat das was gebracht, dann freuen wir uns echt krass. Also ich krieg dann immer so ein bisschen Freudentränen, echt jetzt. Das finde ich toll. Und deswegen, bis dahin würde ich sagen, Lukas,
bleibt bärtig.
Bleibt bärtig.